Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sven Rickleffs. Eigentlich wird in München nicht wenig über Theater gesprochen. Man parliert gern darüber und echauffiert sich auch mal, bleibt dabei normalerweise aber im Rahmen. Doch was in den letzten 5 Jahren zeitweise als Sturm der Diskussion über die Münchner Kammerspiele hinweg tobte, grenzte durchaus an einen Kulturkampf. Während die einen das Theater in die Performance oder in den Tanz zu neuen Mischformen aufbrechen sahen, ein Mix, der zugleich von Künstlern und Gruppen aus der freien Szene befruchtet wurde, fürchteten die anderen um das, was die Münchner Kammerspiele über die Jahrzehnte für sie ausgezeichnet hatte, das Schauspiel. Im Auge des Taifuns als maßgebliches Objekt der Auseinandersetzung, der teils wutschnaubenden Attacken und des Beinahhasses stand dabei Matthias Lilienthal, der Intendant der Kammerspiele und wohl eine der eigenwilligsten Figuren des deutschsprachigen Theaterbetriebs der letzten 30 Jahre. In den 90er Jahren war er als Chefdramaturg ein maßgeblicher Kopf an der Berliner Volksbühne von Frank Castorf. Und in den Nullerjahren leitete er mit dem Hau ebenfalls in Berlin ein international renommiertes Produktionshaus. 2015 dann übernahm Matthias Lilienthal die Münchner Kammerspiele, gab aber bereits 3 Jahre später auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um ihn bekannt seinen Vertrag über 2020 hinaus nicht verlängern zu wollen und kam damit der Münchner CSU-Stadtratsfraktion zuvor, die sich gegen eine Verlängerung aussprechen wollte. Nun neigt sich diese Intendanz in schwierigen Zeiten ihrem Ende zu. Im Zeitalter einer Pandemie, in Zeiten von Corona, in denen nach wochenlangem Shutdown nun die ersten Lockerungen folgen. Herzlich willkommen, Matthias Lilienthal.
Herzlich willkommen.
Seit Mitte März waren die Theater geschlossen, zuletzt durfte wieder geprobt werden. Nun ist mit drastischen Hygienebeschränkungen auf und vor der Bühne auch ein Spielbetrieb wieder erlaubt. Wie fühlt sich das an?
Wir haben das Gefühl eigentlich, dass wir die ganze Zeit einen Spielbetrieb gemacht haben, weil wir sind in der Zeit der Corona-Krise eigentlich ins Internet gegangen. Und jetzt betreiben wir wieder eine vorsichtige Öffnung, dass wir wieder ein paar Zuschauer zu uns einladen. Es sind nicht wahnsinnig viele und wir sind froh, wieder sowas wie Bühnenluft atmen zu dürfen.
Es sind 2 eher kleinere Formate, die Sie jetzt für nur ganz wenige Vorstellungen auf die Bühne gebracht haben. Zum einen Susanne Kennedys jeweils nur für einen Zuschauer begehbare Installation Oracle und die Uraufführung von Enis Marcis Sprachoratorium Wunde R für 4 Stimmen in der Regie von Felix Rothenhäusler. Sind diese beiden Produktionen in ihrem Format jetzt Corona geschuldet und müssen wir uns jetzt auf eine vielleicht nicht absehbare Zukunft auf solche überschaubaren Formate im Theater einrichten?
Die Formate haben wir ein bisschen anders zugeschnitten. Also bei Enis Marci hätten wir normalerweise 130 Zuschauer gehabt und nicht 20 Zuschauer. Und bei Susanne Kettini hätten wir normalerweise alle 6 Minuten 4 Zuschauer gehabt und jetzt haben wir halt leider nur einen. Ich befürchte, dass wir uns auf die nächsten 24 Monate mit solchen Formaten abfinden müssen, die dann vielleicht sich Schritt für Schritt wieder etwas erweitern. Aber den vollen, lachenden, enthusiastischen Zuschauerraum mit 655 Leuten im großen Haus, fürchte ich, das wird mindestens noch ein Jahr dauern, bis es den wieder gibt.
Wie hat denn der Probenprozess in diesen Zeiten ausgesehen und was musste eventuell auch angepasst werden in diesem Prozess?
Die Probe selber auf der Probebühne lief, glaube ich, relativ normal, aber das ganze Theaterleben, was ja eigentlich darin besteht, dass 300 Menschen miteinander rumquatschen, rumblödeln, rumsaufen, essen und eine permanente Begegnung zu machen, das gab es nicht. Das hatte durchaus ein bisschen einen Anstrich von Gefängnis, weil die Kennedy-Produktion hockte in der Kammer 2 und die Rothenhäusler-Produktion hockte in der Kammer 3 und die eine Produktion durfte von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr essen gehen und die andere von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Also es sollte vermieden werden, dass eine größere Menge von Menschen in Kontakt kommt. Aber das ist jetzt auch eine Frage, die diskutiert wird, nachdem es ja die 1,5 Millionen Münchner sich an jedem Wochenende vollständig an der Isar versammeln. und dann durchaus auch in größeren Gruppen stellt sich die Frage, ob man auch da vielleicht die Vorsichtsmaßnahmen ein bisschen überdenken kann. Und ich hatte heute in der Süddeutschen gelesen, dass die gestrige Infektionsquote bei 3 Mitbürgerinnen lag. Die ist ja im Moment zumindest deutlich eine niedrige.
Trotzdem müssen wir seit Wochen täglich verfolgen, welche Auswirkungen diese Pandemie hat. Die Hunderttausenden von Toten weltweit, die wirtschaftlichen Verwerfungen, die individuelle Existenzbedrohung. Für wie bedroht halten Sie in diesem Kontext Kunst und Kultur und die Künstler im Allgemeinen und das Theater im Besonderen?
Ich halte es für extrem bedroht und das merkt man auch in der Spardebatte, die im Moment in der Stadt München geführt wird und wo ja für die Kulturinstitutionen im Ganzen 6,5% Kürzungen anstehen und das Gesamtbudget des Theaters für disponible Mittel gehalten wird. Die Realität davon ist, dass von den 23 Millionen, die der Kernbetrieb Münchner Kammerspiele hat, sind 4 Millionen disponible Mittel und 19 Millionen sind einfach fest zugewiesene Gehaltsauszahlung und gleichzeitig produziert ja die Corona-Krise Mindereinnahmen. Also wenn die Beschränkung im Großen Haus bei 100 Zuschauern bleiben sollte, die nächste Spielzeit, dann schlittern die Kammerspiele Mindereinnahmen von 1,5 bis 2 Millionen rein und dann gibt es ein massives finanzielles Problem. Und das ist in ganz vielen Bereichen so, dass das da kulturelle Institutionen ins Herz getroffen sind. Und wenn das so 2 Jahre anhält, dann glaube ich, dass die Kultur deutlich dezimiert ist. Und bei den freien Schauspielerinnen, bei den freien Künstlerinnen, bei den DJs gibt es ja ähnliche bis schlimmere Zustände.
Welche konkreten Maßnahmen oder Zusagen müsste die Kulturpolitik denn Ihrer Meinung nach in diesen Zeiten in Angriff nehmen oder machen, um die ja sehr reichhaltige deutsche Theaterlandschaft für die Zukunft zu sichern?
Ich halte die Kammerspiele und ich halte die Münchner Kultur für ein Zukunftsmodell. Ich halte andere Bereiche der Wirtschaft in München durchaus eher für etwas anachronistisch. Und insofern wäre meine Forderung, die Mindereinnahmen auszugleichen und auf jegliche Kürzung zu verzichten. Und das wäre das Mindestmaß. Und man kann sich ja da ein Beispiel an dem Bund nehmen, der sagt, das sind jetzt deutlich Jahre, in denen man Schulden aufnehmen muss. Und die Stadt München hat die wirtschaftliche Potenz, diese vielleicht 2 schwierigen Jahre in den 5 Jahren danach zu kompensieren. Und insofern fordere ich die Stadt München dringend auf, sowohl die Höhe der Subventionen aufrechtzuerhalten und auf Kürzungen zu verzichten, als auch die Mindereinnahmen zu kompensieren.
Nun haben die Theater in diesen Wochen sehr mutig und fast trotzig ihre Pläne für die im Herbst beginnende neue Spielzeit vorgestellt. Pläne, bei denen man oft das Gefühl haben konnte, sie ließen sich eigentlich nur ohne Corona verwirklichen. Müssen die Theater jetzt so etwas wie einen Zwangsoptimismus versprühen, um überleben zu können?
Wir alle neigen erstmal dazu, dass wir versuchen, unser Leben so weiterzuführen, wie wir es gemacht haben und scheuen uns davor, Wechsel zu machen. Aber ich glaube, im Moment ist es dann auch manchmal so, was ich ganz lustig finde, ist, dass man sich im Moment auch ausdenken kann, 2, 3 Wochen vorher, was man in 3 Wochen tut. Es gibt eine unendliche Ressource, dass jeder jede Zeit der Welt hat und plötzlich ist nicht jemand in New York auf dem Workshop da und auf dem Festival da und in der Produktion da, sondern man kann ganz schnell und spontan sich Sachen ausdenken und das ist auch durchaus eine Situation, die ich genieße.
Sie haben es bereits erwähnt, Matthias Lilienthal, Sie haben in diesen Wochen wie viele andere Theater auch in der sogenannten Kammer 4 zumindest virtuell Präsenz gezeigt. Nun weiß man ja, dass rein abgefilmtes Theater auf dem Bildschirm nur mäßig sexy ist. Wie sind denn die Münchner Kammerspiele dieser Gefahr begegnet?
Mir ist das, ob das so wahnsinnig sexy ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt total wurscht. Es gab ein altes Leben, das hatte stattgefunden bis zum 15. März 2020. Und dann habe ich dieses alte Leben im Klo runtergespült. Und ich habe vergessen, was davor existiert hat. Und danach habe ich mich an Zoom-Performances, die wir frei improvisiert haben, nach existierenden Theaterinszenierungen, es waren keine abgefilmten Sachen, sondern auch Geschichten, wo Schauspieler in ihrem Zoom-Bild isoliert waren und in dem Moment des Spiels die Isolation überwunden haben und zu was anderem gekommen sind. Solche Sachen haben mir total Spaß gemacht. Und ich glaube, es wäre richtig, diese Internetpräsenz der Theater, falls es ein richtiges Post-Corona geben sollte, vollständig aufrechtzuerhalten und da durchaus Akzente zu verlagern. Und ich finde das Internet wichtig und ich bin dankbar, dass die Krise mich gezwungen hat, mich dem mehr zu widmen.
Aber was für Formen oder Formate müsste man denn für das virtuelle Theater dann erfinden oder ausbauen?
Ich glaube, dass genau zum Beispiel solche YouTube- oder Zoom-Formate existierender Produktionen, dass man die in dem Medium nochmal neu entwirft, dass man viele kulturelle Produkte, die man produziert, auch im Netz abwirft, aber auch die existierenden Inszenierungen mit einem deutlich größeren Aufwand und mit finanziellen Möglichkeiten auch so aufzeichnet, dass sie dann im Netz sein können. Freunde von mir in Tokio und in Peking haben das letzte Theatertreffen, was ja hauptsächlich im Netz stattgefunden hat, haben gesagt, dass sie davon viel, viel mehr hatten als bei den Theatertreffen, die in Berlin im Feschbeerhaus stattgefunden haben. Und ich glaube zum Beispiel, dass genau das Theatertreffen da dranbleiben wird und dieses Interesse, was man da in Asien oder Südamerika oder Nordamerika generieren kann, das finde ich erstmal klasse.
Und wie viel Kreativität werden die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln auf der Bühne in der realen Welt im Zeitalter von Corona oder Post-Corona entwickeln können?
Ich habe mal eine Produktion von Amir Reza Kiarostami gesehen, wo er den Abschied eines Liebespaares auf 10 Meter Distanz inszeniert hat. Und damit hat er dieses iranische Berührungsverbot zwischen Männern und Frauen persifliert. Und das war so eine Inszenierung, die seine ganze Karriere beeinflusst hat. Und ich glaube, dass natürlich diese Vereinsamung und Isolation des Individuums, die es eh gibt, dadurch nochmal einen stärkeren Ausdruck bekommt. Und ich glaube, dass man genau damit auf dem Theater spielen kann und dass das auch vielleicht eine viel stärkere und neue Reibung ergibt. Ich bin da kein Pessimist.
Die Pandemie hat zwei der ganz großen Themen unserer Zeit in kürzester Zeit plattgewalzt, hatte ich das Gefühl. Das waren die Erderwärmung und die damit verbundene ökologisch drohende Katastrophe und das waren die Flüchtlingsströme aus den Krisengebieten dieser Welt. Zurzeit zumindest wird die Fixierung auf Corona ein wenig aufgelöst durch die weltweite Reaktion auf die brutale Ermordung des Afroamerikaners George Floyd und die Black Lives Matters Bewegung. Trotzdem zeigen die vergangenen Wochen, wie kurzlebig eigentlich unser Gedächtnis gerade für existenziell gesellschaftliche Themen ist. Wie politisch kann oder muss denn Theater Ihrer Meinung nach sein, um auch hier diesen gesellschaftlichen Aufgaben nachzukommen?
Für mich ist Theater immer politisch und gerade auch Theater, was sich selber nicht politisch versteht, ist es vielleicht in einem negativen Sinne. Und wenn man jetzt so anguckt, unsere Arbeit mit Anta-Helena Recke, die in den Produktionen der Schwarzkopie vom Mittelreich, wo die People of Color die Inszenierung des Bierbichler-Romans kopiert haben und auch ihre Arbeit Kränkungen der Menschheit. Und Anta ist ja eine junge Münchnerin aus der Baderstraße. Und insofern sind das zum Beispiel Themen, die wir immer wieder aufgegriffen haben. Und das, glaube ich, ist in der Bedeutung gar nicht zu überschätzen. Und auch die Corona-Krise hat ja, glaube ich, die Klimakrise einen Moment lang vielleicht in den Hintergrund getan. Aber ich glaube, dass eher die Bewältigung der Corona-Krise und der Klimakrise vielleicht Hand in Hand gehen werden, hoffe ich wenigstens. Und was da passiert, ist ein sehr beschleunigter Entwurf einer neuen Gesellschaft. Was ich nicht weiß, eigentlich hatte ja das Silicon Valley und das Internet gerade eigentlich so ein bisschen abgewirtschaftet und war zu einem schlechten Vehikel von Herrn Trump verkommen. Und durch die Corona-Krise ist natürlich unser Leben im Moment extrem digitalisiert und die Macht der Digitalfirmen, auch die Einnahmen, die sie jetzt machen, werden eine Gesellschaft sehr viel mehr prägen, als es vor der Krise der Fall war.
Es war ja eines Ihrer Credos, als Sie vor 5 Jahren die Münchner Kammerspiele übernommen haben, das Theater als sozialen Ort zu definieren, als Labor für urbane Lebensformen, wie Sie das damals genannt haben, und als einen Ort, wo Theater und, so haben Sie das gesagt, Sozialarbeit aneinander grenzen. Was davon hat sich in dieser Zeit verwirklichen lassen?
Ich finde ganz viel. Also wir haben, so wie man das gerade an dieser People of Color oder Migrationsgeschichte oder Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz oder Öffnung des Hauses für jüngere und andere Zuschauerschichten, das sind alles Sachen, die wir erreicht haben. Und über nichts ist in dieser Stadt in den 5 Jahren mehr geredet worden als in den Kammerspielen. Sie haben in der Anmoderation gesagt, von beinahe Hass, da würde ich das durchaus das beinahe mal streichen. Aber es war eine aufregende und eine vitale Zeit, eine Zeit extremen Leidens und großer Glücksgefühle. Und so soll eine Intendanz sein. Und das sind 5 Jahre, die so ein bisschen was von einer abgebrochenen Beziehung haben. Aber auch das passt vielleicht dazu.
Wenn Sie noch mal 5 Jahre zurückgehen, mit welchen Ideen sind Sie denn damals angetreten und welche haben sich verwirklichen lassen und welche sind gescheitert vielleicht auch?
Ich glaube, was ganz gut aufgegangen ist, ist eine extreme Verjüngung von Regisseurinnen und von Ensemble. Was ganz gut aufgegangen ist, ist das sehr behutsame Einführen von internationalen Regisseurinnen. Was auf einer bestimmten Ebene gescheitert ist, ist das Regieführen im großen Haus von freien Gruppen. Das hatten wir in der ersten Spielzeit und die hatten dann einfach nach der ersten Spielzeit keine Lust mehr dazu. Und in dem Bereich sind Sachen gescheitert. Aber das Theater als eine hybridisierte Form von Internationalität, von freien Gruppen und von Ensemble- und Repertoire-Theater zu betrachten und das in eine andere Modernität zu führen, das ist für mich total aufgegangen. Und man hat da in der 4., 5. Spielzeit sehr deutlich gemerkt, wie sich da Spielweisen und Haltungen und Inhalte gegenseitig positiv beeinflussen.
Ein Drittel Gastspiele, ein Drittel Events wie Lesungen, Diskussionen und Konzerte, so ein Drittel Repertoire, zudem verstärkt eben dann auch international besetzte Koproduktionen mit freien Gruppen gehören sollte. So war das am Anfang gedacht. Es war ja auch als Programmmix nicht wenig, was Sie dem Münchner Publikum zugemutet haben. War das am Anfang auch eine Überforderung?
Entweder ändert man am Anfang etwas oder man ändert es nie. Also man muss, glaube ich, mit einer Deutlichkeit, mit Konzepten reingehen. Und die Sachen, die man am Anfang nicht eingeführt hat, die kriegt man später auch nicht mehr eingeführt. Da hat auch so ein Betrieb ein Beharrungs- und ein Eigenleben. Also das war ganz sicher eine Überforderung. Aber ich finde, dass die Münchnerinnen das ja auch innerhalb der 5 Jahre bravourös dann irgendwann gemeistert haben und dann ja in eine Art von Amour-Fou verfallen sind, auch zu den Kammerspielen, auch mit den 85% Platzausnutzung, die wir jetzt in der 5. Spielzeit hatten. Und das ist ja erstmal ein großartiges Ergebnis, dass dann die Liebesaffären der Amour-Fou manchmal auch in leicht suizidalen Verhältnissen landen, gehört dann mit dazu.
Wann und wo hat es denn diese Wende gegeben?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Menschen 3, 4 Jahre brauchen, um sich an Dinge zu gewöhnen und um in Diskurs und Ästhetiken reinzukommen. Und natürlich war, wenn man so will, dieser Kipppunkt am Anfang der 4. Spielzeit, wo wir mit 3 Produktionen, mit Dionysos Stadt, mit Uncanny Valley und mit Romeo und Julia von Treasure Arrel bei 3 Produktionen auch sehr auf den Punkt gekommen sind. Und Dionysos Stadt hat einfach am Anfang nur bei einer kleinen Gruppe, aber hat dann deutlich die Beziehung zur Stadt gedreht.
Vielleicht muss man Matthias Lilienthal an dieser Stelle zum Verständnis noch einmal sagen, Dionysos Stadt war das große Antikenprojekt, das Christopher Rüping an den Münchner Kammerspielen inszeniert hat. Ein Projekt, das zum Berliner Theatertreffen eingeladen und dann auch zur Inszenierung des Jahres gewählt wurde. Und das Besondere an dieser Inszenierung war, dass sie in Anlehnung an die antiken Dionysien zwar nicht tagelang, aber immerhin 10 Stunden dauerte und mit großen Pausen durchaus wie ein Fest gefeiert werden konnte.
Wenn ich einen Wunsch an die Zukunft habe, dann ist es eigentlich, dass ich mir wünschen würde, dass so eine total Corona-untaugliche Inszenierung wie Dionysos Stadt, dass die nicht durch 2 Jahre Corona jetzt so weggedrängt wird, dass sie nicht mehr gespielt werden kann, sondern dass Dionysos Stadt in München oder in einer anderen Stadt noch ein zukünftiges Leben hat.
Sie haben den Versuch dieser Fusion, dieser Hybridisierung zwischen Stadttheater und freier Szene bereits erwähnt und haben erwähnt, dass das nicht so funktioniert hat, wie Sie sich das vorgestellt haben. Warum sind Sie überhaupt interessiert daran, diese beiden Bereiche zu fusionieren oder zusammenzuführen und wo liegen dort die Vorteile?
Da sind erstmal sehr viele künstlerische Ansätze, die in der freien Szene vorhanden sind. Und das ist ja nicht so, dass aufregende Künstlerinnen überall wie Sand am Meer liegen, sondern es ist ja, es gibt große künstlerische Handschriften, von denen man froh ist, dass man sie an ein Haus binden kann. Und dadurch, dass ich die 10 Jahre davor in der freien Szene in erster Linie gearbeitet habe, waren da Ansprechpartner. Gleichzeitig ist auf der Ebene von freier Szene und Internationalität München trotz Spielarzt, die da eine sehr gute Arbeit machen, ist aber immer noch bei weitem unterversorgt. Und auch in so einem Moment wie der Corona-Krise, wo wir 2 Monate lang noch nicht mal nach Salzburg konnten oder nach Warschau konnten, merkt man ja, wie sehr Internationalität und Arbeiten mit Regisseuren aus Teheran oder aus Tokio oder aus Beirut, wie sehr das sofort politische Themen sind. Und deswegen lag mir das extrem am Herzen.
Sie haben jetzt probiert, sowohl international als sich auch für die lokale Szene zu öffnen. Fehlt in München nicht einfach wirklich so etwas wie ein Produktionshaus?
Na, da gibt es ja mit Hoch X jetzt durchaus einen Anfang und es gibt mit etwas mehr Geld in der freien Szene auch einen Anfang. Und es gibt ja mit Oliver Zahn, mit Anna Konietzki, mit Jana, also es gibt Agency, also es gibt eine Reihe von Positionen und das wäre ehrlich gesagt bei Agency und Oliver und Konietzki erstmal das Wichtigste, denen so eine permanente Förderung zu geben, dass das weitergehen kann. Und es wäre natürlich extrem wichtig, ein Produktionshaus zu machen. Auch da würde ich sagen, dass die jetzige Krise vielleicht eine Chance ist. Vielleicht dreht es sich nicht darum, die Jutierhalle mit 130 Millionen zu sanieren, sondern vielleicht nimmt man auch die ehemalige Feuerwehrhalle im Kreativquartier und ertüchtigt sie mit 5 Millionen und gibt dann einem Produktionshaus 1 Million Budget pro Jahr und fängt dann erstmal behutsamer an, Sachen zu machen. Und das wäre ein großer Wunsch, dass die Stadt München das im Sommer 21 eröffnet.
Nun war ja eine Vertragsverlängerung in München, das kann man schon so sagen, politisch nicht gewollt. 5 Jahre sind ja relativ kurz für eine Intendanz. Mit welchen Gefühlen verlassen Sie die Kammerspiele?
Ich finde, dass da ein sehr vitales, junges Ensemble ist, mit dem man Lust hätte, noch in anderen Arbeiten Dinge durchzubuchstabieren. Ich finde das so wie dieses Bolaño-Projekt, was 24 Stunden durch die Stadt führen sollte, mit anderen Formaten anders in die Stadt zu gehen, einem Spaß gemacht hätte. Und mir macht auch so eine Corona-Krise Spaß insofern, als dass ich dann Lust hätte, die blöden Theater auch mal ein bisschen da stehen zu lassen, wo sie sind und eigentlich mit anderen Formaten auf die Straße rauszuschwirren. Und wenn ich jetzt während Corona ein anderes Theater in die Hände kriege, dann würde ich vielleicht auch eine Spielzeit einfach alles nach draußen verlegen.
Und das Gefühl, mit dem Sie die Kammerspiele verlassen?
Eine aufregende Zeit gehabt zu haben und einen Ort zu haben, an dem viele Menschen leben, die einem sehr nahe sind und einen Ort zu haben, an dem einige Menschen leben, die einem in Hass verbunden sind und von denen man sich auch freut, wenn man sie nicht mehr täglich sieht.
Was wäre denn die Utopie von Matthias Lilienthal für das Theater der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, jetzt wo Sie fast frei sind von Verantwortung und in die Zukunft visionieren können?
Ach, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wenn eine Stadt mir eine große Halle schenkt und sagt, du hast 10 Millionen Budget im Jahr und denk dir doch Sachen aus, die zwischen dem Genre bildender Kunst, Film und Theater sind und versuche dort eine kulturelle Handschrift der Zukunft zu entwerfen, dann gehe ich dahin und mache das. Und das ist das, wozu ich Lust hätte.
Sagt Matthias Lilienthal, der scheidende Intendant der Münchner Kammerspiele. Das waren die Kulturfragen. Nach uns folgt die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Sven Ricklefs mit einem herzlichen Dank für Ihr Interesse.